Sommer. 1. Dass das Ganze eine riesengroße Fehlentscheidung war, hatte Charlotte eigentlich von Anfang an gespürt. Schon bevor die riesengroße Fehlentscheidung getroffen wurde, als sie die Stellenausschreibung sah, spürte sie, dass das eine riesengroße Fehlentscheidung werden könnte. Oft überlegt Charlotte, was passiert wäre, wenn sie, nachdem sie die Ausschreibung gesehen hatte, ihrer Mutter nichts davon erzählt hätte. Dann hätte ihre Mutter es nicht Charlottes Vater erzählt. Und dann hätten Vater und Mutter, beziehungsweise Vater, sie nicht dazu überredet, sich zu bewerben. Und nach dem mehr oder weniger erfolgreichen Bewerbungscasting dann auch die Stelle anzutreten. Assistentin des Verlegers in einem renommierten Verlagshaus in München. Da bist du ganz oben. Das ist der Beginn deiner Verlagskarriere. Ihr Vater. Da bist du ganz oben. Das ist der Beginn deiner Verlagskarriere. Ihre Mutter. Die sagt, was der Vater sagt. Charlotte verbringt viel Zeit mit solchen selbstquälerischen Was-passiert-wäre-wenn-Gedankengängen. Das ist ein bisschen so wie Ritzen, denkt Charlotte. Und fragt sich, ob der Schmerz beim Ritzen vielleicht doch angenehmer wäre. Aber die ganzen Narben. Manchmal sieht Charlotte Menschen mit vielen Narben am Arm. Und es macht sie ganz verrückt und fasziniert sie auch ein wenig, wie symmetrisch und parallel die Linien am Arm in der Regel angeordnet sind. Wie Armbänder. Sie schaut sich das Gesicht an, das zu dem vernarbten Arm gehört, und fragt sich, was die Gründe für den vernarbten Arm sein könnten. Bestimmt keine Assistentinnenstelle in einem renommierten Verlagshaus in München, denkt sie. Wobei. Charlotte schaut sich das Gesicht an, das zu dem vernarbten Arm gehört, fragt sich, ob neue Narben dazukommen oder ob die letzte Narbe schon dabei ist, und hofft auf Letzteres. 2. Die Wurzel allen Übels war eigentlich ihr Vaterkomplex, dachte Charlotte. Überhaupt konnte man Charlottes Meinung nach grundsätzlich viele Dinge, die in ihrem Leben nicht optimal liefen, auf ihren Vaterkomplex zurückführen. Und vielleicht konnte man noch grundsätzlicher viele Dinge, die auf der Welt nicht optimal liefen, auf viele unterschiedliche Vaterkomplexe zurückführen, dachte Charlotte auch. Aber egal. Auf jeden Fall kämpfte Charlotte seit jeher mit unterschiedlichen Waffen und Strategien um Bestätigung durch den Vater, die nur selten und, wenn, dann äußerst dünn dosiert kam. So lernte Charlotte früh, das Schlachtfeld auszuweiten und kämpfte auch außerhalb des Elternhauses um die Aufmerksamkeit und Bestätigung von Klavierlehrern, Tennistrainern, Professoren, Vorgesetzten und anderen Männern, zu denen sie aus irgendwelchen, meist unreflektierten Gründen aufschaute. Der Bewerbungsprozess fühlte sich an wie eine schlechte Castingshow, in deren Finale Charlotte noch nicht mal zur Siegerin gekürt wurde. Wegen so einem Virus fand das Theater via Zoom und Telefon statt. Und nach mehreren Recalls und langen Wartezeiten bekam sie die Stelle der zweiten, der sogenannten administrativen Assistentin angeboten, obwohl sie sich gar nicht für diese Stelle beworben hatte. Die Hierarchisierung habe aber nichts zu bedeuten, versicherte man Charlotte wiederholt. Und sie wusste natürlich, dass Hierarchisierungen immer etwas zu bedeuten hatten, sonst würde man ja auf sie verzichten. Gleich zu Beginn des ersten Gesprächs mit der Personalchefin und der aktuellen Assistentin, die aus guten Gründen bzw. einem guten Grund mit dem Assistentinnen-Dasein pausieren wolle, wurde Charlotte eröffnet, dass nicht nach einer, sondern nach zwei Assistentinnen gesucht werde, die komplett ebenbürtig und als Team für den Verleger arbeiten sollten. Und Charlotte, die den versteckten Hinweis verstand, versäumte es zu sagen, dass die Stelle der administrativen Assistentin, deren Ausschreibung sie auch gesehen hatte, für sie und ihre Qualifikationen keinesfalls in Frage kam. Letztendlich konnte Charlotte die beiden Frauen, die das Gespräch mit ihr führten, von ihrer Eignung überzeugen. Und sie kam eine Runde weiter. Sie durfte den Verleger kennenlernen, in einem Zoom-Termin, der den beunruhigenden Titel »Administrative Assistenz« trug. Zweimal rief die Personalchefin, sie hieß Alexandra Liebig, vor diesem Zoom-Termin an, bot Charlotte das Du an und ermutigte sie mit ihrer melodischen, tiefen Stimme und einem sie noch sympathischer machenden leichten sächsischen Dialekt, fast schon als wären Alexandra und Charlotte Freundinnen, dazu, einfach sie selbst zu sein. Sie dürfe sich nicht verunsichern lassen von dem Verleger, der ein bisschen eigen sei, und auch nicht vergessen, dass es erst einmal nur um ein Kennenlernen gehe. Charlotte freute sich, dass die liebe Alexandra sie so schnell ins Herz geschlossen hatte und an sie glaubte. wobei vor allem die Andeutungen zu dem offenbar recht eigenwilligen Verleger ihre Neugier und euphorische Aufregung befeuerten. Sie hatte Lust, den Mann kennenzulernen. Vor dem Gespräch wollte sie im Internet alles über Verlagshaus und Verleger herausfinden. Wie vielen anderen fielen ihr zu dem Münchner Verlag als erstes dessen knallige, mit lustigen Sprüchen bedruckte Jutebeutel ein, die aufgrund der hohen Nachfrage schwer zu bekommen waren. Aber natürlich hatte Charlotte bereits vor der Recherche von dem Verleger gehört. Man kannte Ugo Meise. Und Charlotte konnte gar nicht genau sagen, woher genau man ihn kannte, was seine ursprüngliche Profession war und wie er bekannt geworden war. Sie hatte ihn als Autor, Münchner Lebemann und sogenannte disruptive Unternehmerpersönlichkeit abgespeichert. Im Fernsehen und in Klatschzeitschriften tauchte er immer mal wieder auf. Charlotte meinte sich zu erinnern, dass er mal mit dieser rehäugigen RTL-Moderatorin zusammen gewesen war. Richtig bekannt geworden war er wohl durch seinen Debütroman Rocky. Um die Jahrtausendwende ein Riesending. Laut Beschreibungstext bei Amazon ein Kultbuch. Aber sie wusste nicht, ob er davor auch schon von sich reden gemacht hatte. Sie hörten Die Assistentin von Caroline Wahl. Gelesen von Chantal Busse. Ein Hörbuch des Argon Verlags.